Was willst du?
Süßes oder Saurier? S.O.S. Hurra! S.O.S. Süßes oder Saurier? S.O.S. Süßes oder Saurier? Hurra!
Ein Podcast über alles, was krabbelt,
stampft,
blubbert
und fliegt.
Wir haben Süßes
und wir haben Saurier.
Heute mit
Krebsen im Seitgalopp,
schlafenden Haien
und weintraubengroßen Oktopussen.
Heute geht es mal wieder in und ans Meer. Wow, Jule, guck doch mal, Speedy Krabosalis ist da.
Sparky, hast du der Strandkrabbe etwa einen Namen gegeben?
Na klaro, guck mal, wie sie die Möwe austrickst.
Möwe Manfred versucht Speedy Krabosalis zu fangen. Er hat ihn kurz und... Nein, das war's. Speedy Krabosalis wird in die Luft... Nein, was ist das? Kaum zu glauben, mein Wasserschwein pfeift. Speedy Krabosalis hat sich freigeknapst. Jetzt rennt er über den Ostseesand. Tak, 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 rennt er seitlich durch die feinen Körnchen und versteckt sich zwischen zwei Steinen.
Oh Mann, du solltest Strandkommentator werden. Aber was hast du da gesagt? Er rennt seitlich? Hä?
Oh ja, also ich weiß nicht, warum das so ist, aber die machen das. Vielleicht mögen die Line Dance oder Krabosalis hat ein bisschen zu tief ins Ostseewasserglas geguckt.
Spaßnase Sparky.
Aber der 8-jährigen Lotte aus Berlin ist das doch auch schon aufgefallen.
Warum können Krebse gar nicht vorwärts laufen?
Klingt ganz danach, dass wir nach unserem Strandspaziergang mal unseren Lieblingsbiologen Sebastian aus dem Museum für Naturkunde Berlin anrufen müssen.
Ach nö, Jule. Wir wollten doch unbedingt noch in die Reifenrutsche und in die Sauna und noch eine Massage machen.
Machen wir doch. Wir lümmeln uns dann tiefenentspannt nach all dem auf die Couch und machen noch ein bisschen was für unsere und die Gehirnzellen der Kinder.
Na gut.
Oh, es ist echt schön hier, Sebastian. Und das Essen schmeckt und die Sonne scheint. Und du glaubst nicht, für Urlaubs- und Strandfeeling muss man gar nicht weit fahren oder fliegen. Hier gibt es so viel zu ent...
Jule, Moment. Butter bei die Fische. Also, wir haben echt einige Fragen, Kids, heute. Danke. Toll, wie ihr euch immer mehr zur Unterwasserwelt ausdenkt. Wir haben ja schon eine Folge zu Delfinen und Walen gemacht und eine zu Schildkröten und zu Tiefsee. Und jetzt haben wir schon wieder genug Fragen für eine Folge. Toll seid ihr!
Ich würde sagen, wir gucken erstmal, was euch im Wasser so beschäftigt hat und dann gucken wir uns den Strand ein bisschen genauer an. Sira hat uns diese Frage gesendet.
Was ist alles in Schuppen drin und wie entstehen eigentlich Schuppen?
Sehr gute Frage. Sie können ja sicherlich nicht vom Kopf fallen, wie Schuppen bei Menschen. Mal sehen, was Biologe Sebastian sagt.
Fischschuppen entstehen direkt aus der Haut, an der sie das Fischleben lang festhaften. In Fischschuppen selbst ist viel Kalk, dann Bindegewebe, Kollagen und auch Hydroxylapatit ist dabei.
Hydro was?
Hydroxylapatit. Ist doch easy.
Du kleiner Frechlachs. Hydroxylapatit. Okay.
Das hast du auch. Das macht deine Zähne und Knochen so schön stark. Schuppen wachsen beim Fisch übrigens das Leben lang und dabei bilden sie, wie Bäume auch, Jahresringe. Du kannst also anhand einer Schuppe unter der Lupe sagen, wie alt ein Fisch geworden ist.
Also jetzt verstehe ich es. Ist quasi ein bisschen wie Haare beim Menschen. Erst die Haut, dann die Haare oder eben beim Fisch erst die Haut, dann die Schuppen.
Nele, 9 Jahre alt, hat auch schon mal etwas beobachtet.
Warum kleben Muscheln überhaupt am Stein in Wasser?
Ha, das stimmt. Die können da ganz schön festhängen, diese kleinen Schwarzen, die Miesmuscheln zum Beispiel, machen das richtig dolle. In der Nähe von Küsten oder am Meeresgrund suchen sie sich gerne Fels oder Steine und kleben sich daran fest, damit sie bei der Strömung im Meer, dem Vor- und Zurück des Wassers, nicht die ganze Zeit umherwirbeln.
Da würden die ja auch Kopfschmerzen kriegen und sich die ganze Zeit verlieren. Das Festkleben machen sie mit einer Art Superklebstoff, einem natürlichen, ungiftigen Wasserklebstoff sozusagen. Da bilden die so richtig doll klebrige Fäden aus Eiweiß, also aus Proteinen. Und so können die sich überall festkleben, egal wie nass oder rutschig.
Super cool! WissenschaftlerInnen haben diesen Superleim von Miesmuscheln aus menschlichen Darmbakterien im Labor nachgebaut. Der kann zum Beispiel dafür benutzt werden, um Wunden und Knochen zusammenzuleimen. Der Chefwissenschaftler, der dazu in Berlin an der Technischen Universität geforscht hat, ist auf die Idee gekommen, weil sein Zahnarzt einen Klebstoff gesucht hatte, der auch hält, wenn's feucht ist. Also wenn im Mund zum Beispiel Zähne zusammengeklebt werden müssen.
Sau cool! Und so müssen wir auch keine 10.000 Muscheln ausquetschen, nur um 2 Gramm, also ultra wenig, Powerleim zu bekommen.
Die 5-jährige Clara aus Hamburg hat sich ein bisschen mit Schlaf beschäftigt und da eine Frage in ihrem Kopf gefunden.
Warum ein Hai sich bewegen muss beim Schlafen, damit er nicht untergeht und ein Wal einfach schlafen kann, ohne dass sie sich so bewegen kann.
Na, Sebastian, schläfst du noch oder schwimmst du schon?
Haie sind Knorpelfische und haben damit keine Schwimmblase. Sie müssen sich also anstrengen, um nicht unterzugehen.
Wie das genau mit der Schwimmblase funktioniert, erklären wir euch im Übrigen in unserer Podcast-Folge Blubbernde Schuppenkleidträger. Fische.
Wale haben aber als Säugetiere natürlich auch keine Schwimmblase. Was Wale allerdings, wie du und ich auch haben, das sind Lungen. Die Lungen wirken wie Bojen an der Wasseroberfläche und lassen den Wal schweben. Sobald ein Wal abtaucht, wird die Lunge aber zusammengedrückt. Sie gibt nicht mehr so viel Auftrieb und der Wal sinkt. Das ist aber für den Wal ganz praktisch. Denn so muss sich ein Wal nicht mehr so anstrengen, wenn er abtauchen möchte.
Könnt ihr ja selber das nächste Mal probieren, wenn ihr mit einem Erwachsenen im Schwimmbad seid. Wenn ihr euch einfach aufs Wasser legt, auf den Rücken, treibt ihr oben. Wenn ihr die Luft anhaltet und untertaucht und euch quasi runterfallen lasst, geht ihr erst ein Stück unter und treibt dann wieder hoch, weil eure Lungen voll sind. Wenn ihr aber beim Untertauchen die Luft auspustet, sinkt ihr tiefer und tiefer ab.
Das aber bitte wirklich nur machen, wenn ein Erwachsener dabei ist. Kommen wir zu den nächsten 2 Fragen. Die hat uns Jannis, 6 Jahre, aus dem Saarland per Mail gesendet.
Warum heißt der Thunfisch eigentlich Thunfisch?
Das Wort Thunfisch schreibst du ja mit einem H nach dem T. Von tun oder machen kommt es also nicht. Obwohl ich behaupten würde, dass Thunfische schon recht fleißig sind. Der Name kommt aus dem Altgriechischen. Da bedeutet Thyno, ich rase. Und passt, wie du mir sicher zustimmst, wirklich gut. Schließlich flitzen manche Thunfische mit unglaublichen 80 Kilometern pro Stunde durchs Wasser.
Wow, das ist nur ein bisschen langsamer, als man in der Regel über die Landstraße fährt. Kommen wir zur 2. Frage von Jannis.
Wie können sich Tintenfische tarnen?
Tintenfische und ihre Tarnfähigkeiten finde ich super spannend. Weil Tintenfische, wie zum Beispiel Kraken, kaum feste Teile haben, können sie ihre Form sehr stark ändern. Sie können sich zusammenknüllen wie eine Koralle oder lang ziehen wie ein Fisch oder Tang. Mit vielen kleinen Muskeln in der Haut können sie ihre Oberfläche so verändern, dass die dann zottig, glatt oder hügelig aussieht. Und, als wäre das nicht genug, haben Tintenfische Pigmentzellen in der Haut. Diese Zellen können ihre Farbe wechseln und so kann ein Krake Form, Oberfläche und Farbe ändern, um sich zu tarnen. Die perfekte Täuschung.
Kraken wechseln bis zu 1000 Mal am Tag ihre Farbe.
Nochmal kurz zur Erinnerung. Tintenfische sind eine Gruppe von Weichtieren im Meer. Wenn sie Gefahr verspüren, können sie dunkle Tinte spritzen, damit der Angreifer sie nicht mehr sieht. Und zur Familie der Tintenfische gehören zum Beispiel die Sepien und Kalmare. Die haben jeweils 10 Arme. Und die Kraken gehören auch dazu. Die werden auch Oktopusse genannt, weil Okto 8 bedeutet und sie 8 Arme mit Saugnäpfen haben.
Und die können entweder mini-mini klein oder riesig groß werden. Pazifische Riesenkraken sind, wie der Name schon sagt, riesig. Im Durchschnitt werden die 23 bis 40 Kilo schwer. Also wie ein Schulkind bis Teenager. Aber manche wurden auch schon 270 Kilo schwer. Also so viel wie 3 erwachsene Menschen. Und wenn sie ihre Arme ausgestreckt haben, dann hatte die Kreisfläche einen Durchmesser von über 9 Metern.
Hui, also 9 erwachsene große Riesenschritte als Kreis. Oh mein Schwein pfeift.
Der Pygmäen-Oktopus ist dagegen mini-furzelklein und der kleinste bekannte Kraken. Nur 3 Zentimeter, also so groß wie der Daumen eines Kleinkindes oder wie eine Weintraube. Die sehen richtig knuffig aus.
Der 9-jährige Richard aus Hamburg-Lockstedt hat uns diese Frage gesendet.
Welche Laute machen Kraken?
Kraken, also Oktopusse, sind quasi lautlose Jäger. Das Einzige, was man vielleicht mal hört, ist der Wasserstromzug, wenn sie so lospesen. Untereinander kommunizieren Kraken somit nicht mit Geräuschen, sondern ausschließlich über ihre Farbe, die sie wechseln. Wenn es zum Beispiel Streit gibt und die rumschreien, quasi, ist so ein Kraken besonders knallig gefärbt. Oder er verändert seine Form und Statur. Aber eben alles geräuschlos.
Luca, 6 Jahre alt, hat uns auch eine Mail geschrieben und will auch noch mal etwas zu Oktopussen wissen.
Wieso haben die Oktopusse 2 Atemlöcher?
Das ist ein bisschen kompliziert und da haben dich die Kraken und ihr Aussehen ein bisschen getäuscht. Oktopusse atmen überwiegend über die Kiemen und auch ein bisschen über die Haut. Ihre Kiemen sind in einer Mantelhöhle. Damit sie über die atmen können, müssen sie sich bewegen.
Aber was sind denn dann diese beiden Löcher?
Das ist das Trichterorgan. Quasi eine kleine Röhre, wie so ein Strohhalm, mit der Oktopus Wasser ausstößt. Das kennt ihr doch. Wenn ein Oktopus seinen Düsentrieb anschmeißt und blitzschnell durchs Wasser schnipst, macht er das mit dem Trichterorgan, also den Löchern. Er zieht quasi durch die Mantelhöhle Wasser ein, zieht ganz schnell alle seine Muskeln zusammen und presst das Wasser ganz dolle aus dem Trichterorgan und kann so schwuppdiwupp verschwinden. Über das Trichterorgan schießt er auch seine Tinte raus.
Luca wollte auch noch wissen, wieso Tiefseewasserfische so große Nasen haben, Sebastian.
Sicher meinst du Tiefseeanglerfische?
Ah, der Taschenlampenfisch.
Was bei vielen dieser wirklich spannenden Fische wie eine richtig lange Nase aussieht, ist eigentlich ein Köder. Am Ende dieser Angel ist ein kleines Leuchtorgan. Da drin sind Bakterien, die Licht abgeben.
Hört dazu auch unbedingt in unsere Folge Tausende Meter abgetaucht. Was lebt in der Tiefsee rein?
Du kannst dir vorstellen, dass in der immer dunklen Tiefsee ein kleines leuchtendes Ding für eine Menge Tiere extrem spannend ist. Die schwimmen hin, um sich die Leuchtreklame genauer anzusehen und schwupps hat der Tiefseeanglerfisch Beute gemacht. Ich schaue mir immer wieder gern den Tiefseeanglerfisch in der Ausstellung vom Museum für Naturkunde in Berlin an.
Oder Luca meint den Blobfisch. Den hatten wir auch in der Folge, die Sparky gerade erwähnt hat. Der ist quasi ganz glibberig und in der Tiefsee ist riesiger Druck. So kann er sich bewegen. Wenn er aber an Land kommt, fällt er wie Götterspeise in sich zusammen und dann sieht es aus, als hätte er eine große, riesige Nase.
Aus Weimar hat uns die Nachricht von Franz, 7 Jahre, erreicht.
Ist der Dorn-Kronleuchter für Menschen gefährlich?
Der ist im Pazifik eine richtige Plage. Der macht zum Beispiel in Australien ganz dolle das Great Barrier Reef kaputt. Am Tag frisst er ungefähr eine faustgroße Menge an Korallen kaputt. Und weil er bis zu 50 Millionen Nachkommen in einem Jahr produziert, ist das ein riesiges Problem. Deshalb geht die australische Regierung jetzt auch auf Jagd. Sie tauchen, spritzen ihm Gift, damit es nicht immer mehr werden.
Und auch für den Menschen ist er nicht so cool. Er sieht durch seine rote Farbe zwar recht freundlich aus, hat aber 6 bis 23 Arme und einen Durchmesser größer als ein 30 Zentimeter Lineal. Und vor allem auf seiner Oberseite hat er Giftstacheln, die so 4 bis 5 Zentimeter lang sind. Verletzt sich jemand daran, kann das ganz schön dolle wehtun, einem übel werden oder auch Lähmungserscheinungen auftreten. Außerdem heilt eine Wunde durch so einen Stachel schlecht.
Seinen Namen hat der Dornenkronenseestern im Übrigen von Jesus. Also quasi. Denn er sieht ein bisschen aus wie die Dornenkrone, die Jesus bei seiner Kreuzigung auf den Kopf gesetzt bekommen hat. Deshalb der Name.
So, und nun tauchen wir mal ein klein wenig auf. Amin hat diese Sprachnachricht gesendet.
Was niesen weißer Echsen aus ihrer Nase raus?
Experte Sebastian, nies los. Ich meine, hau raus.
Die nur auf Galapagos vorkommenden Meerechsen sind die einzigen Leguane, die ihre Nahrung nur im Meer suchen. Das ist praktisch, weil sie so nicht vom Futterangebot auf der Insel abhängig sind. Es hat aber auch den Nachteil, dass sie mit den ganzen Algen, die sie im Meer abgrasen, auch eine ganze Menge Salzwasser schlucken. Deshalb niesen sie immer mal wieder eine starke Salzlösung aus der Nase raus, damit das Salz nicht im Körper bleibt und Schäden anrichtet.
Und falls ihr euch gefragt habt, warum die wie Dinosaurier aussehenden Echsen meistens schwarz sind, damit sie sich nach einem Wassergang in der Sonne schneller wieder aufwärmen können.
Und nun zur finalen Frage von Lotta aus Berlin, der Frage, mit der hier alles angefangen hat.
Warum können Krebse gar nicht vorwärts laufen?
Bei den Krebsen gibt es welche, die können echt gut vorwärts laufen. Flusskrebse zum Beispiel oder Hummer. Du denkst aber sicher an die Krabben, die am liebsten seitlich laufen. Das hängt mit der Form von ihrem Panzer zusammen. Der ist breit und nicht so lang wie bei Hummern. Mit ihren Beinen, die mit ihren Gelenken beiderseits am breiten Panzer sind, kommt sie seitlich einfach besser voran. Außerdem kriegt die Krabbe von der Seite weniger Widerstand vom Wasser. Dann ist das auch nicht so anstrengend, das Laufen. Und weil die Beine seitlich sind, kann die Krabbe sich auch flacher machen und passt in die engsten Steinritzen.
Plitsch, platsch! Wassertiere machen Spaß.
Genauso wie immer wieder Süßes oder Saurier hören und allen Freundinnen davon zu erzählen.
Ihr wollt etwas über Alpakas und Lamas wissen? Über Käfer, Regenwürmer, Maulwürfe und was sonst noch so im und auf der Erde krabbelt, stampft, blubbert und fliegt? Dann her mit euren Fragen. Schickt mir, Sparky von der Berliner Sparkasse und meiner Freundin Jule eine Sprachnachricht an 0176 921 36 208 oder auch eine E-Mail an sos@mfn.berlin.
Nächstes Mal gehen wir in den Regenwald.
Da lernen wir etwas zu den Saugnäpfen von Geckos, finden heraus, warum Frösche so laut quaken können und haben mit fleischfressenden Pflanzen zu tun.
Und euren Lieblingserwachsenen macht ihr einfach wieder Beats and Bones an, damit ihr auch mal kurz endlich mal auf dem Sofa oder in der Hängematte chillaxen könnt.
Und jetzt zum Abschied noch ein Witz. Wie schreibt ein Oktopus? Krakelig.
Arrive dirty.
Bis späti.
S.O.S.
Was willst du?